Ich freue mich heute, euch wieder eines der Himmelreichsprinzipien vorstellen zu dürfen. Es ist noch nicht das letzte und ich habe dann beschlossen, doch irgendwann den Sack zuzubinden und nochmal eine Rückschau zu halten. Und ich weiß, es sind noch ganz viele, die darauf warten, auch von euch entdeckt zu werden. Und sie sind deswegen so wichtig, damit wir lernen, immer besser auch in diesem Reich, was Jesus uns geschenkt hat, hineinzukommen und in ihm zu leben. Nicht daneben zu leben, nicht zu meinen, wir haben es schon und wir haben es noch gar nicht, sondern die Fülle zu finden. Und ich bin ganz gerne mal einer, der da mal sucht und buddelt und natürlich längst nicht all das gefunden hat. Ich ahne nur, was noch zu finden. Und ich möchte euch neugierig machen, darauf selber zu suchen und zu finden, zu entdecken, zu hinterfragen, vorwärts zu gehen, alte Sachen wirklich mal anzuschauen. Was ist der Wahrheitsgehalt daran? Und was steht in der Bibel drin? Was sagt Jesus selber über dieses kostbare Reich, in dem er Menschen hineinruft, dort zu leben? Und heute möchte ich euch in ein Prinzip mit hineinnehmen. Es ist viel mehr als ein Prinzip. Und ich könnte meinen, es ist das einzige Prinzip, wenn ich darüber rede. Aber ich weiß, ich werde euch jetzt etwas vorschwärmen und es wird doch seinen Platz finden. Es ist das Prinzip der Gegenwärtigkeit. Mensch, Peter, hast du nichts Besseres? Gegenwärtigkeit, was ist das? Gegenwart. Ja, so verstehen wir das heute. Gegenwärtigkeit ist doch so winzig, so unscheinbar, dass es sich gar nicht darüber lohnt zu reden. Ist nicht vor der Gegenwart eine riesig lange, schier unendliche Vergangenheit? Und ist nicht nach der Gegenwart eine völlig unübersichtliche, im Nebel gehüllte Zukunft? Und all das sind Zeiträume. Aber Gegenwart, was ist das? So ein Funken, so ein Nichts, so ein Husch ist er weg. Und darüber, Peter, willst du wirklich reden? Das soll ein Prinzip des Himmelreichs sein? Wie kann das sein? Selbst im christlichen Denken ist dieses Weltbild unseres Abendlandes voll verhaftet. Wir gehen ja auch davon aus, dass wir hier auf der Erde sind, dass wir nach Möglichkeit ordentlich leben sollen, immer schön auch gehorsam sind, den Geboten des Herrn folgend, damit wir einmal, wenn wir gestorben sind, in das Himmelreich kommen, oder? Ist es so? Ihr merkt schon an meinem sarkastischen Unterton, da kann irgendwas nicht stimmen. Ist das nicht genau dieses Denken, dass das Himmelreich erst Zukunft bedeutet und nur sehr vage Zukunft? Ich habe gestern mal so gefragt, wo ist eigentlich Jesus im Leben eines Christen? Im besten und schönsten Fall im Herzen. Und wo ist das Himmelreich? Da, wo Jesus ist. Also, wo ist das Himmelreich? In eurem Herzen? Jetzt schon? Ich wage sogar zu behaupten, dass wenn jetzt in diesem Augenblick das Himmelreich nicht in eurem Herzen ist, dann sehe ich für die Zukunft schwarz. Denn die Zukunft ist nicht die Macht, die es scheint, diese riesige dunkle Wolke. Eine ganz mutige These sagt, ihr dürft gerne die Bibel von vorn bis hinten untersuchen. Ich habe es auch getan, ich habe einiges gefunden, aber es muss nicht stimmen, was ich hier sage. Es sind nur Erkenntnisse, die bruchstückhaft sind und die ich so in meinem beschränkten Vermögen mal so ans Tageslicht ziehe. Bitte prüft das. Eine vage These sagt, die Gegenwart ist größer als alles. Die Gegenwart umschließt Vergangenheit und Zukunft. Die Gegenwart darf nicht von uns so klein gedacht werden. Nicht, dass es Sünde wäre, also schon wieder im Denken, Böses und Gutes tun, ja. Nein, aber es ist sehr möglich, dass wir etwas aus dem Blick verlieren, welches für unser Leben existenziell ist, grundlegend wichtig. Mir ist in der letzten Woche ein Mensch begegnet. Er lebt in der Vergangenheit, aber die Begegnung ist so, als wenn sie jetzt stattfinden würde. Ein Mensch, der auch, ich glaube, im Christentum durchaus mal schief angeguckt wird, der aus dem Judentum stammt und zum Beispiel eine eigene Bibelübersetzung rausgebracht hat und sicherlich ein sehr eigener Mensch war. Der hieß oder heißt Martin Buber. Und ich lese sein Hauptwerk, das ist so ein Heftchen, also es ist nicht so sehr viel, was er zu sagen hat. Das heißt Ich und Du. Und er reduziert darin in diesem Heft das ganze Wesen des Menschen auf das Ich. Und er sagt, das Ich eines Menschen ist doppelt zwiefältig. Das erste ist, das Ich eines Menschen besteht aus dem Ich und Du. Also er braucht das Du, damit er das Ich empfinden kann. Und das nennt er, das ist die Begegnung. Dieses Gefühl des Du-Erlebens findet in der Gegenwart statt. Es kennt keine Vergangenheit. Es kennt keine Zukunft. Es ist Gegenwart. Und dann sagt er, es gibt noch ein anderes Ich. Das ist das Ich, welches mit dem Es reflektiert wird. Das Objekt. Oh ja, das Bild. Den kenne ich schon, ja. Das Beschreibende. Das Ich-Es. Und er sagt, das ist das Ich, welches nur die Vergangenheit kennt. Und in der Vergangenheit lebt. Dieses Ich nur allein kann beschreiben in Schönheit, Form und Farbe. Das Ich, welches auf Du aus ist, kennt das nicht. Es kennt nur Sehen. Ich sehe dich. Er sagt wörtlich, Wesenheiten werden in der Gegenwart gelebt. Gegenständlichkeiten in der Vergangenheit. Jetzt könnte man gleich auf die Idee kommen, mal wieder ein Gut und Böse draus zu machen. Also Vergangenheit ist das Böse und Gegenwart ist das Gute. Vorsicht, so einfach wird das nicht. Aber schauen wir uns doch mal an, was die Bibel dazu sagt. Und da kommen wir zu einer Liebesgeschichte. Kürzer ist sie, glaube ich, in der Bibel nicht erzählt worden. Es geht um Mose. Mose hat ja in Ägypten, er ist aufgewachsen als Sohn einer Israelitin, ist über dieses Wassergefährt da als Baby an den Hof des Pharao gekommen, wurde dort aufgezogen von einer Pharaostochter, hat also alle ägyptischen Bräuche und Riten miterlebt, war dort schon ein hoher Herr und hat aber seine hebräische Herkunft doch gespürt und hat Partei ergriffen, hat Gerechtigkeit gespürt, hat reingeschlagen, hat Menschen getötet dafür, was er in sich spürte, was ungerecht war. Und dieser flog aus dem Land des Pharao, verfolgt, am Boden, in die Wüste und er kam an einen Brunnen. Und dort setzt unser erster Bibeltext ein aus 2. Mose 2, Vers 16. Und Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Nun hatte der Priester von Midian 7 Töchter. Die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Als sie nun zu ihrem Vater Reguel kamen, sagte er, warum sollt ihr heute so früh gekommen? Sie antworteten, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit. Er hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, und? Wo ist er? Warum habt ihr denn den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, damit er Brot mit uns isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Und die gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Gershon. indem er sagte, ein Fremder bin ich in fremdem Land geworden. Also sehr schön kurz und poetisch erzählt, finde ich. Ja? Also da, ich finde das so toll. Da kommt so ein wildfremder Mann daher und der kämpft für Gerechtigkeit auch an diesem Brunnen, ist eigentlich am Boden zerstört und dann wird er von einer Familie willkommen geheißen, die ihn überhaupt nicht kennt. Er ist völlig fremd dort, er ist ein Fremdling. Kann man dem trauen? Und der Vater Reguel spürt, was Sache ist. Er lebt in der Gegenwart. Er spürt, was dran ist. Und dann kommt er herein, wird bewirtet. Und ich sehe schon, wie der Vater ihm in die Augen blickt und prüft. Und sieht, der ist gut. Und dann sagt Zipporah, schau mal. Und Zipporah? Und dann finden sie sich. Und sie lieben sich. Und sie bekommen Nachwuchs. Und das Leben beginnt von vorn. Und in dieser Situation ist Mose. Er war ganz oben beim Königshof und ist tief abgestürzt in der Wüste gewesen und beginnt das Leben in seiner Natürlichkeit von vorn zu buchstabieren. Und dann, als Familienvater, sorgt er dafür, dass seine Familie leben kann. Er weidet die Herde und während er diese Herde weidet, passiert etwas Seltsames. Da sieht er einen Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Und er geht näher ran und will sich dieses Paradox anschauen. Und er hört eine Stimme. Dieses ist heiliges Land. Und er lebt wie dieser Dornbusch zu ihm spricht und sich ihm vorstellt als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann bekommt er den Auftrag, wieder in seinem Wesen aufzusteigen und für das geschundene Volk der Hebräer in Ägypten zu kämpfen. Vor dem Pharao hinzutreten, jetzt auf gleicher Ebene, kämpfenden Blickes, sein Volk frei zu bekommen. Und Mose, er hatte natürlich Probleme in vielen Richtungen und besonders auch mit dem Reden, aber völlig überfordert von dieser Botschaft, von diesem Reden Gottes. Und er fragt ihn, aber wenn ich jetzt zu meinem Volk komme und die fragen, denn wer hat denn zu dir geredet? Was soll ich denn dann sagen? Und dann sagte diese Stimme aus dem brennenden Dornbusch, sage, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Und dann gehe hin und sage, der ich bin hat geredet. Und ihr merkt schon, dieser Gott Israels, den das Volk Israel als den Herrn der ganzen Welt, als den Allmächtigen, den Ewigen anerkennt und anbetet. Dieser hat sich vorgestellt als Gegenwart, als durch und durch Gegenwart, nichts anderes kennend. Gegenwart, die alles umschließt. Und so darf uns auch dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, neu deutlich werden. Wir singen, Gott ist gegenwärtig. Ich dachte immer, ja klar, jetzt gerade hat er es mal geschafft, so mal reinzukommen und gegenwärtig zu sein. Das habe ich wirklich gedacht. Ist andersrum. Vielleicht habe ich es gerade mal einen Augenblick geschafft, in der Gegenwart zu leben. Gott kann nicht anders als gegenwärtig sein. Und dann bekommt Mose den Auftrag, alles umzukrempeln. Komplett alles anders zu machen. Und ich weiß, dass ihr das auch merkt, wie sehr man doch an die Vergangenheit und an die Zukunft gefesselt ist. Soll ich Beispiele nennen? Jesus sagt, in Lukas 14, Vers 26, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Bruder, seine Eltern, seine Familie, so kann er nicht mein Jünger sein. Ein sehr hartes Wort. Und ich meine, es bezieht sich genau auf diese alten Bindungen. Es bezieht sich genau auf diese alten Bindungen, die uns festhalten und uns in ein festes Schema pressen. Wir können ja gar nicht ausbrechen, weil wir ja wissen, was der andere von uns erwartet. So waren wir, so werden wir sein. Sei bloß nicht anders. Und wenn ich dir was zum Geburtstag wünsche, bleib so, wie du bist. Das ist ein Fluch. Das Leben, welches uns erwartet, ist gegenwärtiges Leben. Es ist Leben, welches aus der Gegenwart sich speist, und zwar nicht nur aus irgendeiner, sondern aus der Gegenwart Gottes. Es wird jedem Augenblick neu geboren. Es darf jeden Augenblick seine Farbe, seine Form ändern. Es darf explodieren. Es darf so sein, wie es für diesen Augenblick geschaffen ist. Und wir haben es festgeschweißt mit den Ketten der Vergangenheit. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Was ist die Vergangenheit für eine Fessel? Wie haben wir die Vergangenheit groß gemacht, dass sie so viel Macht über uns hat? Sie darf es gar nicht. Sie ist winzig, sie ist ein Teil der Gegenwart. Und die Macht der Zukunft? Kennt ihr die? Oh, was kennen die Deutschen, die Macht der Zukunft? Wie viele Versicherungen haben sie abgeschlossen, damit auch ja die Zukunft so funktioniert, wie sie sein soll? Wie viele Gedanken machen sie sich um die Zukunft, was wohl morgen werden wird? Und da muss ich noch etwas absichern und dort muss ich noch vorbeugen und dort habe ich was Schlimmes gehört. Und ob das wohl klar geht und ach, und jetzt kommen so viele Leute ins Land und ach, mir wird ganz schwummrig und... Natürlich, die Zukunft ist ungewiss und keiner kann sagen, was der morgige Tag bringt. Und es ist relativ töricht, mit der Zukunft zu rechnen, obwohl ich das jeden Tag tue, meinen Kalender pflege, alles schön plane, wegen mir auch diese Predigt schon wochenlang auch in Gedanken bewege und hoffe, irgendwann mal auch sie zu Wort und Gestalt bringen zu können. Aber geben wir dieser Zukunft nicht die Macht, über uns zu herrschen? Wenn Christen nur aus dieser Kraft leben, damit ich später mal in den Himmel komme, tue ich das und das und bin meinem Pfarrer gehorsam und gucke, was die anderen sagen und bin ganz vorsichtig in meinem Tun, dann ist das genau der Weg, der wahrscheinlich vorbeigeht. Also versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte jetzt keine andere Lehre hier reinbringen und alles durcheinander machen, aber ich möchte darauf hinweisen, wie sehr dieses Denken über die Zukunft uns beherrscht. Und es sollte uns nicht beherrschen. Ich lasse Jesus zu Wort kommen. Wie sagt er in Matthäus 6, Vers 25? Das lese ich mal wörtlich vor. Deshalb sage ich euch, sagt Jesus, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit seinen Sorgen seine Lebenslänge eine Elle hinzusetzen. Und dann sagt er in Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Wie viel Sorgen verbringe ich und verbringst du um den morgigen Tag? Ich sage nicht, dass das Sorgen um den morgigen Tag sinnlos ist. Ich meine nur, wir haben das Verhältnis aus den Augen verloren. Wir haben die Zukunft viel zu groß werden lassen. Sie ist ein Punkt in der Fläche der Gegenwart. Und so möchte ich einfach Mut machen. Mut machen, diese Gegenwart jetzt zu ergreifen. Und Jesus bringt dieses ebenfalls auf den Punkt. Er erzählt den Leuten in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich. Das ist ein so toller Satz, der würde glatt Note 5 bekommen bei jeder Lehrerin. Ehe Abraham war, bin ich. Also entweder du bist verrückt oder du machst einen Scherz. Ehe Abraham war, bin ich. Das ist die Aufwertung der Gegenwart. Das ist das, was Jesus davon hält. Ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe, in dem Sinne, wie das vielleicht so gemeint sein könnte, ob das auch so von Jesus gedacht wurde, ich weiß es nicht. Aber die Aussage ist schon dolle. Und Jesus sagt weiter. In Johannes kommt eine richtige Salve von Ich bin Worten. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Er sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 10, Vers 7, ich bin die Tür zu den Schafen. Johannes 10, Vers 12, ich bin der gute Hirte. 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir hatten das ja in dem Bibelgespräch einmal auch durchgesprochen. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 15, Vers 1, ich bin der rechte Weinstock. Und dann bleibt er nicht bei dem Ich Bin, sondern er spricht zu seinen Jüngern dieses Ich Bin zu in der Form Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Ihr werdet es nicht sein, ihr wart es nicht gewesen, ihr seid es, Punkt. Und in Matthäus 5, Vers 14, gleich ein Vers danach, ihr seid das Licht der Welt. Ihr braucht euch nicht anstrengen zu leuchten, entweder ihr leuchtet oder ihr leuchtet nicht. Aber ich weiß, ihr wart in der Gegenwart des Höchsten, die es ihm begegnet, euch durch Jesus Christus, und ihr seid angestrahlt mit seinem Licht, von seinem Licht, und ihr werdet leuchten durch sein Licht. Ihr seid. Ich denke, es ist Zeit, dieses sacken zu lassen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir diese Gegenwart Gottes, die so unbeschreiblich ist, so kostbar, so groß wie eine Perle, schöner nicht sein kann. Dass wir diese Gegenwart groß in uns werden lassen. Ich habe in letzter Zeit ganz schön gekämpft, auch mit diesen vielen, was auf einen einströmt, und Terminen und Planen und sonst was. Und da liegen Berge von Zetteln. Und ich weiß, wie er das erdrücken kann und wie es die Luft zum Atmen nehmen kann. Wie es die Gegenwart klein macht. Wie die Sorgen größer werden. Und wie sehr mag ich den Augenblick, wenn ich wieder frei atmen kann und einem Menschen ins Gesicht schauen kann und in ihm den Höchsten entdecken kann. Wenn ich sehe, wie originell unser Schöpfer die Natur geschaffen hat. Wenn ich die Pflanzen ansehe in ihrer Schönheit, in ihrer Vollendetheit. Die Blumen, die Bäume. Oder gar die Tiere in ihren munteren, originalen Bewegungen, in ihrer natürlichen Art, sich zu geben, in allem Ausdruck des Lebens. von ihnen lernend, mich durchströmen lassen von dieser Gegenwart Gottes, die schon in Pflanz und Tier auf mich einwirkt, nun in dem Menschen, der mir gegenüber ist, der Nächste ist, umso mehr mir begegnet, mich reich macht und auch den Reichtum in mir tragend, verschenkend leben kann. Das ist Glück. Das ist Seligkeit. Seligkeit als Ausdruck der Seele. Seliger geht es nicht. Also seelender geht es nicht. Und so sagt Jesus, selig sind die Leid tragen. Die sind selig in der Gegenwart, denn sie werden. Selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, weil sie es jetzt nicht finden. Sie sind selig, weil sie werden Gerechtigkeit erfahren. Seht ihr, wie die Zukunft eingeholt wird, von der Gegenwart hineingenommen wird, wie ein Baby auf den Arm, wie die Gegenwart groß wird in Jesu Reich. Und in dieser Gegenwart dürfen wir leben. Darf unser Leben jeden Tag aufblühen? Darf unser Leben reich werden? Wir sollten keinen unnützen Gedanken an die Zukunft verschwenden und überlegen, was wird werden, wenn wir diese Gegenwart haben, diesen heutigen Tag. Und so möchte ich schließen mit dem einen Ausspruch des Gebetes, was Jesus seine Jünger gesagt hat. So sollt ihr beten. Unser täglich Brot gib uns heute. Nicht morgen, heute. Und dieses täglich Brot, das zum einen all die Bedürfnisse des Leibes reflektiert, alle Bedürfnisse des Leibes reflektiert, aber auch gleichzeitig steht für all die Bedürfnisse der Seele und des Geistes. Denn Jesus sagt, wer ist das Brot? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dieses Brot, um dieses Brot dürfen wir jeden Tag bitten. Wenn du morgen aufstehst und einfach den Tag anschaust und der Tag dich zurück angrinst und was weiß ich, was für eine Grimasse er in sich trägt, sei es dahingestellt, dann begrüße diesen Tag in Jesu Namen. Und du darfst, so wie Gabi es einmal gesagt hat, von diesem einfältigen Menschen, der die Kirche besuchte und sagte, wie war es, Gabi? Jesus, hier bin ich. Das reicht. Dann sprich das einfach aus und sag, dein täglich Brot gib mir heute. Das reicht.